Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute am Mikrofon Carsten Kellermann und auf der anderen Seite der Leitung Thomas Gruhlke. Hallo Thomas.
Hallo Carsten, grüße dich.
Thomas, wir haben das Wochenende zusammen verbracht, nicht im Urlaub, nicht auf einer Reise, nicht auf einem Konzert, sondern bei Borussia Mönchengladbach und haben dort Fußball geschaut, zum einen, und zum zweiten haben wir uns die Stimmung beim Familienfest angeschaut, das am Sonntag war. Und sprechen wir vielleicht zuerst mal über Fußball. Borussia hat 2:1 gewonnen gegen den amtierenden Europa-League-Sieger Aston Villa aus der Premier League und vor vollem Haus, mehr als 50.000 Zuschauer das erste Spiel im Ista Borussia Park. Und Thomas, es war, fand ich, ein ansehnliches Spiel, in dem Borussia Mönchengladbach auch verdient gewonnen hat, weil die Mannschaft von Eugen Polanski einfach viel richtig gemacht hat.
Ja, genau. Es war zunächst einmal, du hast es ja schon angesprochen, ein schöner Rahmen. 50.000 bei einem Freundschaftsspiel, bei einem Testspiel, das ist ja nicht aller Tage so. Wenn man jetzt mal davon absieht, dass es im vergangenen Jahr aufgrund des 125. Geburtstags mal ein volles Haus gegen den FC Valencia gab. Insofern also eine sehr, sehr schöne Kulisse und für die Spieler, gerade für die Neuen, natürlich auch ein toller Vorgeschmack auf die kommende Saison. Ja, und das Spiel hat dann sozusagen das gehalten, was die Kulisse versprochen hat. Es war ein gutes Spiel der Gladbacher Mannschaft gegen eine Mannschaft des amtierenden Europa-League-Siegers, der mit Sicherheit nicht in Vollbesitz seiner Kräfte, sage ich jetzt mal, und auch vor allen Dingen nicht in Top-Besetzung angetreten ist. Das haben die Gladbacher auch natürlich eingestanden, dass man das mit bewerten muss. Aber es war vom spielerischen Ansatz und auch vom Ansatz, wie die Gladbacher in diese Partie reingegangen sind, eine gute Partie. Es hat viele gute Momente gegeben, gerade in der ersten Halbzeit. Und das ist vielleicht dann hinten raus ein bisschen schwächer wurde, hat auch eben mit den Wechseln zu tun. In so einem Spiel wird halt irgendwann dann vermehrt gewechselt. Es gab dann, glaube ich, noch 7 in der zweiten Halbzeit ab der 60., 65. Minute. Das hat man der Mannschaft dann schon angemerkt. Aber sie hat es versucht und hat es letztlich auch dann gelungen, dieses Spiel erfolgreich zu gestalten, es zu gewinnen. Und ich glaube, das nimmt man jetzt einfach mit, ohne es jetzt zu hoch zu bewerten.
Was zu sehen war, fand ich, dass gerade dieses offensive Verteidigen, dieses Pressing und Gegenpressing bei den Gladbachern gut funktioniert hat. Wir haben uns ja während des Spiels auch kurz darüber unterhalten. Sehr aktiv die Borussen, sehr weit nach vorne geschoben, auch gerade die Außenverteidiger im Ballbesitz tatsächlich dann weit nach vorne gegangen und damit eigentlich den Gegner immer unter Druck gesetzt und Ballgewinne auch, erarbeitet. So war es dann ja letztlich auch vor dem ersten Tor. Und da kam dann einer ins Spiel, den wir gerade in der vergangenen Saison doch öfter sehr kritisch gesehen haben, auch jetzt in der Vorbereitung fast schon gedacht haben, dass er sich so richtig nicht für die Startelf empfohlen hat. Franck Honorat war dann in dieser Situation, Balleroberung, dann der Pass von Dix und Honorat dann auf und davon. Und dann hat er das gezeigt, was man von ihm erwarten kann. Er hat seine Geschwindigkeit eingesetzt, er ist runtergegangen zur Grundlinie und hat dann den Ball in die Mitte gespielt. Und da stand dann eben Tim Kleindienst, das alte Duo, wieder irgendwie in Aktion und schob den Ball ins Tor. Thomas und Franck Honorat hat damit schon nochmal die Ambition auch gezeigt, dass er in Richtung Startelf ganz anders dasteht, als wir vielleicht auch vermutet haben. Und das war so eine Aktion, die genau gezeigt hat, wie der Borussenfußball vielleicht auch in der neuen Saison aussehen kann.
Ja, ich war am vergangenen Mittwoch auch beim Spiel in Velbert, das Gladbach 8:0 gewonnen hat. Da hat Franck Honorat in der ersten Halbzeit gespielt und da hatte ich in der einen oder anderen Szene den Eindruck, ja, das ist jetzt wieder ein Ticken zu wenig Intensität, ein Ticken zu sorglos, sage ich jetzt mal. Und da war ich mir nicht so ganz sicher, wie das werden wird. Ich glaube, dass Honorat so eine doch eher wechselhafte Vorbereitung jetzt hinter sich hat, aber Und das ist eben ganz wichtig. Die Generalprobe ist sehr gut gelaufen. Da hat er wieder seine Stärken eingebracht. Er ist auch gut eingesetzt worden. Also das Spiel über die rechte Seite hat gut funktioniert. Und wenn er seine Stärken einbringt, dann ist das ja gar keine Frage, dass er einen unheimlichen Mehrwert hat für Borussia Mönchengladbach. Und das muss er halt möglichst oft auf den Platz bringen, um dann eben auch sich den Stammplatz zu erkämpfen. Der ist nicht automatisch gegeben. Wenn man sieht, dass es in der offensiven Dreierreihe viele Kandidaten gibt und jetzt nennen wir einfach nur mal drei Namen, Robin Hack, Hugo Bolin und Weil Moya. Moya hatte sich in Velbert leicht verletzt, eine leichte Blessur davon getragen und hat jetzt gegen Aston Villa gefehlt, aber es ist eigentlich davon auszugehen, dass er für Schott Mainz dann auch ganz normal zur Verfügung steht. Also insofern, da gibt es genug Konkurrenzkampf und Franck Honorat muss sich dementsprechend anbieten. Das kann dem Trainer Eugen Polanski ja im Grunde nur zugutekommen, wenn er eben auf den verschiedenen Positionen heiße Kämpfe hat. Und Franck Honorat hat ein gutes Spiel gemacht gegen Aston Villa. Das ist zunächst mal ein ganz gutes Signal für die kommenden Wochen.
Ja, definitiv. In den Wochen vorher hatte sich ja vor allem Hugo Bolin angeboten und er hat jetzt auch gegen Aston Villa immer wieder für Gefahr gesorgt, kam nicht zum erfolgreichen Torabschluss, hatte dreimal eine ganz gute Abschlusssituation, da rutschte ihm der Ball mehr ein bisschen über den Fuß, kam dann nicht wirklich aufs Tor, aber das ist einer, der immer wieder mit seiner Art zu spielen, auch mit seiner Spielfreude da und vor allem natürlich auch mit seiner Ballbehandlung und mit seiner Technik da was ausrichten kann. Auf der anderen Seite dann Robin Hack, der natürlich auch mit seiner Art, mit diesem unberechenbaren Spiel, was er da an den Tag legt, natürlich da immer wieder was ausrichten kann. Und ja, Weil Moya, du hast gesagt, fehlte, verletzt, war dann am nächsten Tag beim Familientag aber dann auch dabei, war unterwegs, war ein ganz gefragter Mann, wenn er da irgendwo zu sehen war, bildete sich sofort eine Fantraube um ihn, er musste Autogramme schreiben und Weil Moya ist mit Sicherheit einer, der einen Platz in der Mannschaft haben wird, wenn er fit ist und deswegen wird das schon ein ganz schönes Gerangel. Bolin finde ich nach dieser Vorbereitung, wir werden ja gleich nochmal ein Resümee generell ziehen, auch nach dem Aston Villa-Spiel einer, der da mit Sicherheit seinen Platz hat. Und dann ist eben die Frage, Hack oder Honorat oder beide. Das wird tatsächlich etwas sein, was sich dann Eugen Polanski von Fall zu Fall wahrscheinlich überlegen wird, auch welche Akzente er setzen wird. Hack, einer, der mehr in die Mitte zieht. Honorat, einer, der ganz klar den Flügel doch besetzt und sicherlich auch mehr Vorbereiter ist. Hack ist ja einer, der selbst auch immer wieder den Abschluss sucht. Also da steckt schon was drin und natürlich auch hier die Engländer waren jetzt nicht in bester Verfassung an dem Tag. Gerade die erste Mannschaft, die dann auf dem Platz stand, die erste Elf, die Startelf, das war nicht die Top-Mannschaft, ganz klar. Da gab es dann auch viele Räume, die Borussia Mönchengladbach bekommen hat, aber diese Räume muss man eben auch nutzen. Und das ist ja etwas, was in der vergangenen Saison oft ein bisschen gefehlt hat. Einfach dieser Esprit dann, wenn man mal in der Lage war, irgendwie dem Gegner zuzusetzen, dass man es dann nicht wirklich umgesetzt hat. Und da fand ich, war dieses Spiel ein ganz guter Hinweis darauf. Defensiv, Thomas, finde ich, war es jetzt wirklich nicht ein Maßstab, wobei wir jetzt kurz darauf hinweisen müssen, dass am Rande des Spiels wurde deutlich, Nico Elvedi wird Borussia Mönchengladbach verlassen, wird zu Leeds United wechseln in den kommenden Tagen. Das hat auch Ruven Schröder später bestätigt. Aber gespielt hat dann Jan Leszczynski. Und dieser 19-jährige Pole, im Sommer gekommen, finde ich immer mehr beeindruckend, wie er da seine Rolle spielt.
Ja, vielleicht ganz kurz auch nochmal zu so allgemein zum Defensivverhalten. Du hast ja eben die Ballgewinne, die hohen Ballgewinne, Balleroberungen angesprochen. Wenn man eben entsprechend gemeinschaftlich diesbezüglich agiert und hohe Ballgewinne hat, dann kommt man ja auch gar nicht erst in den in die Bedrängnis, dass man hinten vielleicht schwimmen könnte oder so. Klar, wenn man überspielt wird, dann ist ein gewisses Risiko da. Ich muss auch sagen, dass die Rückwärtsbewegung der Mannschaft sehr gut war. Das ist ja auch in der Vorbereitung immer eine Frage, eine Kraftfrage. Gut, wir sind jetzt am Ende der Vorbereitung, da muss natürlich die Frische jetzt langsam wieder dazukommen. Aber das war insgesamt sehr gut. Gladbach hat wenig zugelassen, klar, Aston Villa war insgesamt relativ harmlos. Gegen Ende gab es noch eine Torchance und ansonsten gab es eigentlich nur die Szene zum Gegentor, wo das halt mal nicht so gut funktioniert hat. Also insgesamt muss auch die Mannschaft, was das Defensivverhalten angeht, einige Dinge eben mitnehmen, die sie jetzt gut gemacht hat gegen Aston Villa. Ja, und du hast Jan Leschinski angesprochen. Ich habe ja auch einige Testspiele jetzt gesehen in der Vorbereitung, unter anderem auch das Spiel in Essen, wo er mir auch schon sehr gut gefallen hat. Er traut sich zu dirigieren, er traut sich auch mal einen etwas riskanteren Pass zu spielen. Also er tritt selbstbewusst und mit einer gewissen Sicherheit auf. Klar mag da manchmal auch noch ein bisschen jugendlicher Übermut dabei sein. Das muss man natürlich sehen, wie das im Bundesliga-Alltag dann funktioniert, vor allen Dingen, wenn er da tatsächlich Woche für Woche gefordert ist. Aber zunächst einmal hat er eine sehr gute Vorbereitung gespielt und hat damit einfach auch gezeigt, warum die Borussen für ihn einiges an Geld in die Hand genommen haben, für einen 19-Jährigen, der noch gar nicht viele Profispiele im Erwachsenenbereich gemacht hat.
Ganz genau, Ruven Schröder hat das dann nach dem Spiel auch nochmal erklärt, dass man eben einfach diese Qualitäten in dem Spieler sieht und er ist mit Sicherheit einer, der vielleicht vom etwas anderen Hintergrund sogar geholt wurde, dass eben LVD noch für diese Saison dort ist, dessen Vertrag lief dann ja aus, um ihn dann vielleicht auch zu entwickeln, den Jan Leschinski als Nachfolger von LVD. Jetzt wird in der Abwehr etwas passieren, es wird auch noch jemand geholt werden, das hat Ruven Schröder klar gesagt. Um den Druck vielleicht auf Leschinski da noch nicht so groß werden zu lassen. Du hast es gesagt, es ist ja dann doch was anderes, jede Woche Spiel für Spiel dazustehen und abzurufen. Und das ist in der Summe natürlich dann eine ganz andere Situation als jetzt in einzelnen Spielen in der Vorbereitung. Und natürlich kommen da ganz andere Gegenspieler auf einen Verteidiger zu. Also von daher tut Borussia sicherlich gut daran, da noch Erfahrung, die eben mit LVD enorm verloren geht, da aufzufangen. Aber Jan Leschinski, das ist ein Mann für die Zukunft und da muss ich sagen, wirklich Hut ab, das war klasse gescoutet. Das wird einer sein, der hier richtig in Gladbach was hinstellen kann und auf den man sich wirklich freuen kann. Das ist mal klar. Ja, Thomas, das Spiel ansonsten war unterhaltsam, würde ich sagen. Ich glaube, die 50.000 Zuschauer waren auch, konnten ganz zufrieden damit sein. Vor allem auch der Sieg. Es war der 7. Sieg im 7. Vorbereitungsspiel. Borussia geht also unbesiegt und punktverlustfrei sozusagen aus der Vorbereitung heraus. Wir werden im Detail gleich noch darüber sprechen müssen. Allerdings noch einen Randaspekt des Spiels gegen Aston Villa ein wenig erzählen zumindest. Und ja, einer, der Borussia wahrscheinlich den Bossen bei Borussia nicht wirklich gefallen hat. Es war, wie gesagt, das erste Spiel im Ista Borussia Park und wie wir ja eigentlich auch erwartet hatten, gab es doch deutliche Proteste aus der Ultraszene, aus der aktiven Fanszene gegen die Vermarktung des Stadionnamens. Es geht ja vor allem darum, dass Borussia das so ein bisschen nicht ganz öffentlich alles kundgetan hat von Anfang an, was da passiert ist. Die Ultras werfen dem Verein der Hinterzimmerpolitik vor und generell natürlich die Vermarktung des Stadionnamens ist den Ultras, ist der aktiven Fanszene ein Dorn im Auge. Und es gab dann klare Protestaktionen. Und die Ista hatte die Mundlöcher in der Südkurve gestalten lassen durch einen Street-Art-Künstler. Das wurde übertüncht von den Ultras. Es gab ein großes Plakat gegen Ista. Es gab mehrere Spruchbänder, die darauf hingewiesen haben. Und es wurde immer wieder gepfiffen bei der, ja, es war eine kleine Eröffnungszeremonie. Das ist das, was Stefan Stegemann tags darauf auf der auf dem Mitgliederfest nur, ja, sagen wir mal, zwischen den Zeilen erwähnt hat, nicht groß kommentiert hat der CEO von Borussia. Aber Thomas, ich glaube, wir können uns darauf einstellen, dass diese Geschichte uns über die Saison noch weiter verfolgen wird.
Ja, davon ist auszugehen. Es war ja auch nur ein ganz kleiner Teil der aktiven Fanszene im Stadion und das wird natürlich beim ersten Heimspiel gegen die SV Elversberg wieder ganz anders aussehen. Also es ist damit zu rechnen, dass das weitergeht und ja, da müssen Fans und Verein noch einen Konsens finden, wie man damit umgeht. Ob das gelingt, das wird die Zeit zeigen. Es kann sein, dass sich das eben durch die gesamte Saison zieht. ist einer der Mist oder es war der Misston oder die Misstöne der zweitägigen Saisoneröffnung bei Borussia. Ansonsten war das ein sehr schönes Fest, sage ich mal, traditionell. Man kennt es aus den vergangenen Jahrzehnten, kann man ja schon sagen, dass sich Borussia da sehr nahbar zeigt, dass sich die Profis sozusagen einen Tag frei nehmen oder einen Tag Zeit nehmen für die Fans. Auf der Bühne für Interviews zur Verfügung standen, Autogramme und Selfies gegeben haben, durch die Menge gelaufen sind, auf der Jünterbühne für die kleinsten Mitglieder dort auch auftauchten. Ja, und ich glaube, das ist eben so ein der übergeordnete Punkt, dass das Wochenende insgesamt gelungen ist und diese Ister-Problematik, die wird den Verein mit Sicherheit noch beschäftigen.
Ja, definitiv. Also davon ist auszugehen und darf gespannt sein, wie Borussia damit umgeht und wie auch die Ultras möglicherweise da nochmal zu Gesprächen bereit sind. Wird sich sicherlich der ein oder andere Ister auch denken, was da noch so kommen mag. Aber wie gesagt, der Gesamteindruck dieser Saisoneröffnung war dann doch positiv. Das Familienfest wie immer gut besucht. Es waren insgesamt rund 100.000 Menschen im Gladbacher, um das Gladbacher Stadion herum am Wochenende unterwegs und 50.000, du hast gesagt, beim Spiel. Das war eine unglaublich tolle Kulisse für dieses, ja, und Aston Villa als Europapokalsieger, als Europa League-Sieger ist natürlich auch ein Anlass, ein volles Stadion zu haben. Muss natürlich sagen, dass auch da einige Karten unters Volk gebracht wurden, verschenkt wurden, Familienkarten. Aber wie gesagt, insgesamt war das eine Feier, die Borussia Mönchengladbach sicherlich genau angemessen ist. Man ist ja der Mitgliederverein, man gibt sich ja das Siegel Familienverein und so kommt das dann auch rüber, so wird es dann auch von Rainer Bonhoff und den anderen Bossen des Clubs, natürlich Geschäftsführer CEO Stefan Stegemann und Geschäftsführer Markus Aretz waren auch mit auf der Bühne unterwegs. Das gesamte Präsidium war da, wie gesagt, alle Spieler. Und die Leute haben sich einfach gefreut zu hören, dass die Einschätzung der ganzen Geschichte, Ruven Schröder hat das gesagt, man sollte nicht überpacen, man sollte auch nicht groß reden, sondern man sollte erstmal arbeiten. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Überschrift jetzt auch für die kommenden Wochen. Die Gladbacher werden wahrscheinlich nicht die großen Saisonziele ausrufen, sondern erstmal schauen, wie man in die Saison kommt. Und sie wollen auf dem Platz überzeugen. Und das haben sie gegen Aston Villa getan. Im Vorfeld hat Stefan Stegemann gesagt, es geht da auch um die Stimmung. Es geht um die Stimmung, um das Gefühl, wie man in die Saison reingeht. Und ich glaube insgesamt, Thomas, wir werden uns ja gleich nochmal mit der gesamten Vorbereitung beschäftigen, aber insgesamt war dieses Spiel ein guter Abschluss einer gelungenen Vorbereitung.
Genau, und zu dem, was du gerade gesagt hast, mit dem Anpacken und nicht so viel reden, dazu gehört mit Sicherheit auch, das Ganze eben jetzt richtig einzuordnen. 7 Spiele, 7 Siege. Die meisten Mannschaften waren unterklassige Gegner, wobei natürlich solche Partien wie gegen Essen und Rostock, Mannschaften, die in der dritten Liga Ambitionen haben und die auch etwas früher in den Meisterschaftsbetrieb einsteigen, das heißt zum jeweiligen Zeitpunkt dann auch schon weiter in der Vorbereitung waren. Die sind nicht einfach zu gewinnen, aber klar, man hat den Anspruch erstmal als Bundesligist und das haben die Gladbacher dann auch gemacht. Insgesamt gab es mit Sicherheit, kann man sagen, 2 Härtetests. Das war gegen die TSG Hoffenheim im Trainingslager. Da hat Gladbach 4-1 gewonnen, hat allerdings auch in der ersten Halbzeit nicht immer so gut ausgesehen. Und dann gab es eben jetzt das 2-1 gegen Aston Villa, ein verdienter Sieg. Es gilt, das alles richtig einzuordnen und ich glaube, dass es viel wichtiger ist, eben das mitzunehmen, was man sich eben in vergangenen 5 Wochen erarbeitet hat, auf dem Trainingsplatz, was klappt schon sehr gut, was funktioniert von dem, was Eugen Polanski jetzt einfordert, von der Mannschaft noch nicht so. Ich glaube, daran wird dann jetzt nochmal gefeilt. Zum einen hat man jetzt das Auftaktspiel im DFB-Pokal gegen den Oberligisten Schott Mainz. Das gilt es genauso ernsthaft anzugehen. Das wird die Mannschaft machen. Aber es ist eben dann noch, sind eben jetzt letztlich noch 2 Wochen Zeit bis zum Ligastart, bis zu dem sehr herausfordernden Start bei RB Leipzig. Und die gilt es eben halt noch bestmöglich zu nutzen. Und dazu gehört dann eben auch ein guter Auftritt im DFB-Pokal.
Es wird, wie gesagt, diese Veränderung noch geben in der Mannschaft. Nico Elvedi wird in den nächsten Tagen dann offiziell zu Leeds United wechseln und auch Nathan Gumu wird Borussia ja verlassen. Er wird nach Frankreich gehen in Richtung Nizza. Das sind Dinge, die jetzt, ist es Montagmorgen um 9:30, die in den nächsten Tagen, vielleicht auch in den nächsten Stunden bekannt gemacht werden. Und mit, sagen wir mal, der Bilanz dieser Transferwoche werden wir uns dann im nächsten Podcast intensiver beschäftigen. Klar ist, dass Ruven Schröder und André Hechelmann, der Chef-Scout, damit jetzt beschäftigt sind, Nachfolger für Elvedi zu finden und man darf da gespannt sein. Aber wie gesagt, das letzten Endes für das Spiel Schott Mainz dürfte das nicht relevant sein. Da wird die Mannschaft soweit stehen. Und Thomas, wenn wir uns jetzt mal dem Resümee der Vorbereitung widmen, das mündet ja am Ende in einer Startelf. Und vielleicht fangen wir jetzt einfach damit mal an. Normalerweise steht das ja am Ende eines Podcasts mit Blick auf das Spiel. Wir werden über Schott Mainz dann am Ende auch nochmal reden, aber vielleicht ist ja die Bilanz tatsächlich gebündelt in dann eben auch in dieser Startelf, die sich daraus ergibt. Die Elf der Vorbereitung, Thomas. Und fangen wir vielleicht an mit dem Torwart. Moritz Nikolas hat sehr gut gehalten. Aber es hat auch Daniel Batz sehr gut gehalten, hat gezeigt. Eine Klasse Nummer 2 ist dazugekommen und dennoch, Moritz Nikolas ist die klare Nummer 1. Jetzt ist nur die Frage, die können wir jetzt natürlich noch nicht beantworten, gibt es möglicherweise bei Eugen Polanski die Idee eines Pokaltorwarts? Was glaubst du?
Ja, theoretisch ist das natürlich möglich, dass Daniel Batz gerade in der Stadt, aus der er jetzt kommt, er hat zwar natürlich nicht bei Schott Mainz gespielt, aber beim FSV. Ich würde jetzt mal darauf tippen, dass Moritz Nikolas spielt. Zudem, Daniel Batz war in der vergangenen Woche leicht angeschlagen. Da muss man vielleicht auch mal schauen. Er hat ja jetzt auch nicht im Kader gestanden im Spiel gegen Aston Villa. Da war Jan Olschowski der zweite Torwart. Insofern muss man das vielleicht auch mit einbeziehen und abwarten, ob es jetzt etwas schwerwiegender ist. Ich glaube, da ging es um eine Muskelverletzung, die er sich da in der vergangenen Woche kurz vor dem Spiel gegen Felbert zugezogen hat. Vielleicht ist es nur eine leichte Blessur und er kann ganz normal sich vorbereiten auf das Spiel gegen Mainz. Aber ich würde jetzt sagen, du hast es ja auch schon angesprochen, Moritz Nikolas hat sich in sehr guter Form wieder präsentiert jetzt in der Vorbereitung, dass er, auch wenn dieses Spiel theoretisch die Möglichkeit natürlich hergeben würde, dort auch zu wechseln oder eben generell auf einen Pokaltorwart zu setzen, dass Moritz Nikolas spielt.
Ja, ich glaube es tatsächlich auch. Er muss ja auch ein bisschen dieses Gefühl wieder für die Saison bekommen und dann wäre es vielleicht nicht optimal, wenn er dann erst gegen in Leipzig sein erstes Spiel hat. Von daher denke ich auch, dass die Nummer 1 auch die Nummer 1 dann im Auftaktpflichtspiel der Saison sein wird. Ja, die Außenbahn, Thomas, nehmen wir es vielleicht mal zusammen und reden da vor allem natürlich auch über Neuzugänge. Da ist richtig viel passiert auf den defensiven Außenpositionen. Auf der rechten Seite kam zunächst Joachim Konoplia, der Ukrainer, der sich leider verletzt hat, aber seit Sonntag wieder auf dem Trainingsplatz zu sehen ist. Das heißt also, da geht es offenbar nach seinem Innenbandanriss gut voran mit der Genesung. Soll, wie man hört, vielleicht schon in den nächsten 3 Wochen wieder richtig dabei sein. Aber natürlich wird er jetzt aktuell keine Rolle spielen. Und da hat sich Daiki Hashioka, der neue Japaner, der nach der Verletzung Konoplias tatsächlich gekommen ist, finde ich richtig gut dargestellt. Der macht einen echt klasse Eindruck als Typ, aber auch als Spieler, ist ein sehr aufmerksamer Spieler, kann ja theoretisch auch in der Innenverteidigung spielen. Ein Spieler, dem man seine Erfahrungen auch in Europa schon anmerkt. Und da würde ich sagen, dass einfach aufgrund der Situation von Joe Skelly, der ja nun auch die deutliche Ansage hat, da sich in Richtung neuer Club zu orientieren. Wenn das nicht klappt, wird er natürlich ein Teil der Mannschaft sein, aber auch da wird spekuliert, Olympique Marseille könnte ein Ziel für Skelly sein, wobei ich glaube tatsächlich, dass er schon eher in Richtung Premier League guckt. Er will gerne nach England. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob jetzt Frankreich dann wirklich für ihn dann in Frage kommt. Aber nochmal, ob er jetzt für einen Startplatz in Frage kommt in Mainz, das kann man, glaube ich, klar beantworten. Da ist Hashioka ganz klar vorne. Und dann wird dann später, wenn Konoplia wieder da ist, der Zweikampf an der Stelle zwischen den beiden dann auch stattfinden. Zwei erfahrene Leute, Konoplia ja auch und Hashioka, beide sind auch mit Nationalmannschaftserfahrung ausgestattet, also internationaler Erfahrung. Also da ist die Seite richtig gut und dann ist eben die Frage auf der anderen Seite, da gibt es einen neuen Herausforderer, David Herold, auch der war gestern Morgen im Training zu sehen, hatte ja so ein bisschen Probleme in der Vorbereitung, war zwischendurch mal raus. Thomas, und da würde ich im Moment sagen, hat wahrscheinlich der Platzhirsch, wenn man ihn so nennen will, Lukas Ulrich die Nase vorn.
Das denke ich auch. Du hast es gerade gesagt, David Herold hatte ein bisschen Probleme, gerade die Woche vor dem Trainingslager. Da hat er komplett rausnehmen müssen, hat nur individuell trainiert. Und ich glaube, das zieht einem jetzt nicht komplett den Stecker, aber da hat er dann doch noch ein bisschen Rückstand. Und ich glaube, dass alleine deswegen Lukas Ulrich da jetzt erstmal in der Pole-Position ist. Er hat ja jetzt auch gegen Aston Villa beginnen dürfen. Das heißt nicht zwingend, dass das dann vielleicht für Schott Mainz auch so sein muss. Vielleicht bekommt dort David Herold auch nochmal die Möglichkeit, sich zu empfehlen für den Ligastart dann. Insgesamt rechne ich da auch mit einem engeren Rennen und die Hoffnung der Borussen ist einfach, dass das belebend wirkt, dieser Konkurrenzkampf, das, was vielleicht in der letzten Saison nicht mehr so funktioniert hat mit Luka Netz, der ja dann im Winter gewechselt ist. Danach war Lukas Ulrich in gewisser Weise konkurrenzlos und er hat dann trotzdem nicht gespielt, zum Teil zumindest, weil Jens Castrop die Position übernommen hat, damals ja noch in einem anderen System, in einer Fünferkette. Insofern erhoffen sich die Borussen da sicherlich wieder einen verschärften Konkurrenzkampf und bin jetzt da auch mal guter Dinge, dass das funktionieren kann. Für Lukas Ulrich ist das eine wichtige Saison. Das weiß er, dass er sich etablieren muss. Und David Herold ist der Herausforderer, der aus der zweiten Liga kommt. Und genau das haben die Gladbacher ja auch in den Profilen gesucht. Bei den neuen Jungs, die hungrig sind und die das als eine echte Chance sehen, jetzt bei einem Verein wie Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga die ersten Schritte zu tun.
Genau, das ist ja der Ansatz bei den Neuverpflichtungen von Ruven Schröder, dass er eben Spieler holt, die noch diesen Hunger haben, diesen Reiz in der Bundesliga sich zu zeigen, den nächsten Schritt zu machen, auch wenn sie nicht mehr blutjung teilweise sind, aber eben aus unteren oder kleineren Ligen eben Spieler mit guten Potenzial da irgendwo zu holen und darauf zu setzen. Das ist natürlich klar, das ist Chance und Risiko. Das habe ich in der Woche auch nochmal rausgearbeitet in einer Analyse. Chance und Risiko, weil man natürlich nicht weiß, wie die Bundesliga jetzt adaptiert wird. Und das hat sich ja vergangene Saison und dann kommen wir auf diesem kleinen Umweg dann auch zur Innenverteidigung. Dann auch bei Kevin Dix gezeigt. Der kam ja wirklich mit internationaler Erfahrung aus Kopenhagen, hatte schon Titel geholt und hat sich trotzdem schwer getan, in der Fußball-Bundesliga, in der deutschen Fußball-Bundesliga so richtig anzukommen. Es hat gedauert, inzwischen hat er das natürlich geschafft, gehört hier zu den Führungsspielern in der Mannschaft und wird auch, Thomas, ich glaube, da gibt es absolut keinen Zweifel, insbesondere jetzt, da Nico Elvedi nicht mehr da sein wird, gibt es gar keinen Zweifel, dass Kevin Dix total gesetzt ist, so ähnlich wie Moritz Nikolas, einfach spielen wird und da auch mit Sicherheit diese Führungsrolle von Eugen Polanski dann angetragen bekommt.
Ja, gar keine Frage. Er wird jetzt der Abwehrchef erstmal sein und er wird es vielleicht auch bleiben, je nachdem, wie Borussia jetzt auf dem Transfermarkt in Bezug auf die Nachfolge Nico Elvedis agiert. Er wird dann wahrscheinlich dann eben auch entsprechend auf die rechte Innenverteidigerposition wechseln, denn Gladbach hat eigentlich eher jetzt für die linke Position dann zwei Spieler, die als zweiten Innenverteidiger nach dem jetzigen Stand in Frage kommen. Das ist eben der ja eben schon angesprochene Jan Leschinski und zum anderen Fabio Chiarodia. Der hat wieder mal Pech gehabt in der Vorbereitung, war verletzt, ist jetzt wieder im Training, aber es wird wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen dauern, könnte ich mir vorstellen, bis er dann auch wieder für den Spieltagskader in Betracht kommt. Insofern Jan Leschinski hat jetzt mit Sicherheit die Chance, mindestens im Pokal in der Gladbacher Startelf zu stehen. Und damit hätten wir dann die Viererkette wahrscheinlich erstmal abgearbeitet und können uns vorarbeiten ins defensive Mittelfeld, was ja mittlerweile wieder eine Doppelsechs ist. Und ja, da gibt es vermeintlich viele Kandidaten, allerdings gibt es dort auch noch das ein oder andere Problemchen, hat sich jetzt in der Vorbereitung gezeigt, und da hat sich jetzt einer in den Vordergrund gespielt, von dem man das jetzt vielleicht nicht unbedingt erwartet hat im Vorfeld der Saison.
Ganz genau, Kevin Stöger, er war der Mann, der neben dem, glaube ich, auch das kann man sagen, dem gesetzten Philipp Sander, als dem wahrscheinlich klarsten und defensiv orientiertesten Sechser in der Mannschaft spielen wird. Und ja, Stöger hat ja tatsächlich, war ja die Idee, die viele hatten, viele Experten auch hatten, die wir sicherlich auch hatten, dass er möglicherweise zu den Wechselkandidaten gehört in diesem Sommer. Aber Eugen Polanski hat das nach dem Aston Villa-Spiel gesagt, nein, nein, wir wissen immer, was der Stögi kann. Und er hat seine Momente, das ist klar, aber er ist einer, der der Mannschaft unheimlich viel gibt. Und ich finde, das hat er auch in der Vorbereitung so ein bisschen klammheimlich. Wir haben uns ja viel mit den neuen Spielern beschäftigt. Man hat dann eben auf andere Spieler geschaut. Dann ging es dann natürlich auch um Florian Norris, der gar keine Rolle mehr spielt und dessen mögliche Situation dann eben mit einem drohenden Tribünenplatz. Und das hat sich jetzt gegen Aston Villa, er hat keine Sekunde gespielt, dann eben auch bewahrheitet, dass es für ihn in die Richtung gehen kann. Aber dieser Kevin Stöger, der hat sich dann da wirklich positioniert als Typ, aber eben auch als Spieler, einer, der sich deutlich diszipliniert hat. Er war ja immer so, das sind diese Momente, von denen Polanski gesprochen hat, ein bisschen flapsig in manchen Dingen oder zu viel Risiko genommen. Ich finde es ja eigentlich gut, wenn jemand da ist, der Risiko nimmt, aber es muss eben auch passen. Das hat er jetzt hingekriegt, die Balance ist da, und darum glaube ich, dass er jetzt wirklich ein absoluter Startelf-Kandidat ist, denn die Konkurrenz, Enzo Leopold, hat sich jetzt auch gegen Aston Villa noch mal gezeigt, insbesondere aber gegen die TSG Hoffenheim, hat noch seine Probleme mit der Gangart in einer Liga höher möglicherweise. Ja klar, Jens Castrop ist verletzt, wird noch einige Zeit fehlen, und der Gento Uno ist eben auch noch nicht ganz so weit, muss auch noch herangeführt werden an die Aufgabe Bundesliga, ist ja auch ohnehin ein eher defensiv ausgerichteter Sechser, ja, und da sagt man dann, plötzlich ist Kevin Stöger zumindest jetzt für den Moment die Nummer 1 neben Philipp Sander, also der Mann, der diesen Posten bekommen wird, und es würde mich wirklich sehr, sehr wundern, wenn er in Mainz nicht auf dem Platz steht.
Ja, das muss man so sagen, du hast es auch in einem deiner Texte jetzt geschrieben in Bezug auf Kevin Stöger, dass seine Erfahrung jetzt, da Nico Elvedi den Club verlassen wird, ja auch nochmal an Wertigkeit und an Gewicht zunehmen wird. Seine Ballfertigkeit, seine Ballsicherheit ist wichtig, dass er den Ball auch in schwierigen Situationen stets fordert. Du hast die Klarheit in seinem Spiel angesprochen, die da sein muss, und ich glaube, das kriegt er sehr gut hin. Er ist auch auf der anderen Seite giftig in den Zweikämpfen. Es hat viele gute Momente jetzt im Spiel gegen Aston Villa gegeben, wo die beiden Sechser auch sehr weit vorgeschoben haben, im Zentrum zusammen mit Hugo Bolin und Tim Kleindienst eben für viele Ballgewinne gesorgt haben, und ich glaube, das ist so ein Punkt, der eben genauso wichtig ist, dass Kevin Stöger auch in dem Bereich eben gut performt. Und gut, wir sprechen jetzt über den Saisonstart. Enzo Leopold wird sich entwickeln. Cento Uno muss erstmal richtig fit werden, um dann seine ersten Schritte gehen zu können. Jens Castrop wird länger fehlen, aber da wird sich noch was tun auf der Doppelsechs. Da wird der Konkurrenzkampf mit Sicherheit auch noch härter werden, als er vielleicht aktuell gerade ist. Und Kevin Stöger profitiert zunächst mal davon, aber er hat auch einiges dafür selber getan, und deswegen sehe ich das genauso, dass die Doppelsechs erstmal Sander Stöger heißen wird.
Ja, zumal Stöger ja auch, ich habe ihn da in meinem Text als aggressiven Künstler bezeichnet. Er hat ja auch so ein bisschen diese Rotzigkeit auf dem Platz. Er ist einer, der auch mal in den verbalen Infight geht mit den Gegnern, der da wirklich auch mal dagegen steht und dagegen hält. Und das sind ja auch Dinge, die Eugen Polanski sehen will. Das gehört ja auch zum intensiveren Spiel, was er einfordert. Auch dafür steht Stöger. Und natürlich, man darf es nicht vergessen, dass wirklich viel Bundesliga-Erfahrung verloren geht in einer Mannschaft, die insgesamt insgesamt relativ wenig Bundesliga-Erfahrung hat, insbesondere die Neuen. Und Stöger, jetzt da Elvedi nicht mehr da sein wird, hat da einfach diese Erfahrung und auch dann die Coolness, vielleicht in der Bundesliga entsprechend auf Situationen zu reagieren, die viele vielleicht noch gar nicht so kennen. Und ich glaube, dieser Schritt, zweite Liga, Bundesliga, eine kleine andere Liga, das ist schon nochmal ein großes Ding, gerade was die Athletik und auch was die Anforderungen angeht, generell die Anforderungen angeht. Das hat gar nicht so viel mit dem fußballerischen Aspekt zu tun, aber einfach, und ich finde, das sieht man jetzt auch bei Enzo Leopold, wenn man da ständig drangsaliert wird von den Gegnern, ständig unter Druck gesetzt wird, diese Ruhe dann zu haben. Und das ist eben was Kevin Stöger auch mit seiner Ballfertigkeit hat. Und dann kommen natürlich die Standards dazu. Er hat in Rostock einen Freistoß direkt ins Tor geschossen, hat jetzt gegen Aston Villa hat er mit seiner Ecke das 2:0 durch Tim Kleindienst Kopfball vorbereitet. Also da geht richtig was und darum. Also Stöger ist für mich tatsächlich einer der Gewinner der Vorbereitung, das ist, wenn man das so sagen darf. Und einen müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, den wir jetzt in dem ganzen Kontext noch ein bisschen vergessen haben. Das ist Mathieu Ngefak, der aus der eigenen Jugend kommt und der wahrscheinlich weiter vorne steht, als man denkt in dieser Sechserfrage. Der hat sich also auch richtig gut präsentiert, ist ein absolut interessanter Spieler, natürlich noch mit sehr, sehr wenig Erfahrung, aber einer, der mit Sicherheit da auch seinen Weg machen wird und der auch auf dieser Position auf jeden Fall Druck ausüben wird auf Leopold, auf Stöger. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie er sich noch entwickelt. Hat eine tolle Vorbereitung gespielt, ist einer von drei Nachwuchskräften, die jetzt auch fix in den Profikader dazugenommen worden sind. Eben neben Mathieu Ngefak auch der Fritz Fleck und der Yaya Manco Danfer, der Stürmer, auch ein ganz interessanter Spieler, so dieser Straßenfußballer. Er ist ja keiner, der aus einem Leistungszentrum kommt, sondern wirklich so über die Straße sozusagen in den Fußball reingekommen ist. Und so spielt er auch. Und das ist natürlich auch ein Faktor, der mit Sicherheit in Zukunft eine gute Rolle spielt. Wird. Also alle drei sind fix bei den Profis dabei und werden sicherlich auch nicht in nicht ganz so weiter Zukunft da eine Möglichkeit haben, auch ihr Debüt zu feiern. Aber die drei dann natürlich auch, Thomas, das muss man sagen, die absoluten Gewinner der Vorbereitung. Denn sie haben es geschafft, dieses Nadelöhr zu durchlaufen und sie haben sich mit ihren sehr, sehr guten Trainings- und Spielleistungen in der Vorbereitung dann empfohlen. Also da kann man nur sagen, Daumen hoch. Und darüber wurde ja auch gestern viel gesprochen am Familientag auf der Bühne. Uwe Kamps hat gesagt, was eben das bedeutet auch für den Club Borussia Mönchengladbach. Rainer Bonhoff und auch Hannelore Kraft haben darüber gesprochen, wie wichtig einfach dieser Aspekt Nachwuchsarbeit ist für Borussia Mönchengladbach. Und man hat dann eben drei auf den Spuren Wael Moyas, das darf man ja nicht vergessen, der ist 17 Jahre alt und ist für uns ja nun absolut gesetzt. Womit wir, Thomas, vielleicht den Schwenk hinbekommen zur offensiven Mittelfeld-Dreier-Reihe.
Genau, und da habe ich ja eben auch schon mal gesagt, wie da der Konkurrenzkampf aussieht. Ich glaube, es zurzeit könnte man sagen, aus vier macht drei gefühlt, dass es dort vor allen Dingen eben vier Anwärter für drei Positionen gibt. Und ja, wenn du mich während des Felbert-Spiels nach Felbert gefragt hättest, spielt Franck Honorat, dann hätte ich gesagt, ich vermute eher nicht. Gut, dann hat sich Wael Moya verletzt oder er war zumindest angeschlagen. Da muss man jetzt vielleicht in Bezug auf Schott Mainz mal abwarten, wie die Trainingswoche so läuft. Jetzt nach Aston Villa sage ich natürlich, Honorat in der Verfassung muss spielen. Er bringt eben von den vier Spielern bringt er auch so, sagen wir mal, das klarste Profil mit. Da hast du es eben ja auch schon mal gesagt, dass er so ein klassischer Rechtsaußen halt sein kann, der die Stürmer oder die Angreifer im Zentrum mit Flanken füttern kann, mit präzisen Hereingaben und der seine Schnelligkeit eben auf der Seite mit einbringt, während das auf der linken Seite mit Robin Hack ja ein bisschen anders aussieht. Hugo Bolin hat sich positioniert. Ich hatte schon in der vergangenen Rückrunde gegen Ende das Gefühl, dass er immer besser angekommen ist in der Liga, dass er sich nach den ersten zwei, drei Monaten eingefunden hat, dass er gemerkt hat, was jetzt in der Bundesliga wichtig ist, worauf es ankommt und was es braucht, um sich dort auch durchzusetzen offensiv. Also ich glaube, mit ihm ist ganz klar zu rechnen und mit Will Moya ist ebenfalls natürlich zu rechnen. Er wird seine Anzahl an Minuten im Vergleich zu der vergangenen Rückrunde, sage ich jetzt mal, da war er ja dann wirklich fest dabei, wird er noch erhöhen, da bin ich mir auch sicher. Also insofern, da kann es natürlich auch mal vom jeweiligen Gegner abhängen, wie Eugen Polanski sich entscheidet. Es gibt natürlich auch dann in der Hinterhand immer noch Spieler, die dann noch dann eben dann dazukommen können oder die mal für einen Joker-Einsatz in Frage kommen. Aber ich glaube, zunächst mal sind da, glaube ich, so diese vier Spieler, die sich um diese drei Positionen streiten. Und wenn du mich jetzt konkret fragen würdest in Bezug auf Schott Mainz, ich würde jetzt sagen, Honorar spielt rechts, Robin Hack spielt links und Hugo Bolin spielt in der Mitte und Will Moya wäre dann der Joker in dem Fall.
Was dann vor allem natürlich mit seiner Verletzung zu tun hat, die ihn da jetzt so ein bisschen rausgenommen hat. Grundsätzlich ja wirklich auch eine schwierige Entscheidung für Eugen Polanski. Natürlich für einen Trainer gut, wenn er diese Entscheidung treffen muss. Aber ich glaube auch, dass das sehr, sehr stark auch vom Gegner abhängt, welche Anforderungen dann eben da sind. Natürlich wird der ein oder andere, Robin Hack war vergangene Saison auch immer angeschlagen, öfter oder durchweg angeschlagen, ist einer, der auch ein bisschen dazu neigt, mal zu fehlen vielleicht. Also es wird der ein oder andere wird natürlich auch mal fehlen und auch Will Moya, der kann jetzt ja keine 34 Spiele durchziehen. Also und ein Hugo Bolin, also man hat viele Gestaltungsmöglichkeiten und man hat vor allen Dingen Alternativen, falls mal, wie jetzt bei Will Moya der Fall, eine ausfällt, aber ich bin bei dir aufgrund der Situation auch der Leistung jetzt gegen Aston Villa glaube ich auch, dass diese Dreierreihe mit Honorar Hack und in der Mitte dann eben Bolin stattfinden wird. Und dann sind wir bei einem, der für den dieses Aston Villa-Spiel, glaube ich, unglaublich wichtig war, weil er ganz einfach gezeigt hat, dass er es kann, dass er sich selbst gezeigt, aber auch allen anderen gezeigt. Wir haben ja uns in der Woche ein bisschen kritischer auch mit seiner Situation, mit der Situation von Tim Kleindienst, dem Kapitän, auseinandergesetzt, dass er doch in der Vorbereitung noch nicht ganz so der war, den man sich erwartet hat. Und gegen Aston Villa war er dann der Tim Kleindienst, den man sich erwartet. Er hat sicher noch nicht diese ganz großen Laufumfänge, die er schon teilweise auf den Platz gebracht hat, aber er hat einfach da richtig gestanden in zwei Situationen und hat den Ball ins Tor geschossen. Und das ist ja nun mal sein Hauptjob. Und da sage ich dann, das ist Tim Kleindienst, wie er leibt und lebt. In Verbindung natürlich auch mit Franck Honorat, der da diese wirklich sehr, sehr schöne Vorarbeit geleistet hat. Und dann auch eben mit der Ecke von Kevin Stöger, da steht er dann in diesem an der Linie des 5-Meter-Raums und macht einfach den Kopfball in Tim Kleindienst-Manier ohne Wenn und Aber da rein. Also ja, für Tim Kleindienst und du hast ihm ja dann entsprechend auch eine Geschichte gewidmet. Er war, glaube ich, extrem erleichtert, wenn man sich das Interview angeschaut hat.
Ja, absolut. Ich glaube, wenn du als Stürmer davon lebst, dass du gut eingesetzt wirst und das dann in den ersten Spielen auch nicht so gut funktioniert, du nicht so richtig zu deinen eigenen Strafraumszenen, zu deinen Aktionen kommst, dann kann das schon so ein bisschen frustrierend sein. Er hat vor dem Aston Villa-Spiel nur gegen Rottach-Egern, gegen den Kreisligisten, zwei Tore erzielt und jetzt eben zwei Chancen zu haben, beide zu nutzen. Beides Male eben halt sehr gut vorbereitet, hat er auch selber gesagt. Das tut einfach gut. Und dann kommt einfach noch hinzu, dass er, das fand ich, das war auffällig, dass er eben auch wirklich gut mitgespielt hat, dass er die Bälle gut abgelegt hat, dass er die Bälle gehalten hat. Ich denke auch, dass er in puncto Laufumfang und auch Zweikampfintensität mit Sicherheit da noch einige Prozentpunkte draufpacken muss und draufpacken wird in den kommenden Wochen, dass das jetzt noch nicht bei 100% sein kann, aber wenn er als Stürmer gut eingesetzt wird und wenn er jetzt wieder das Gefühl entwickelt, ich mache die Dinger rein und ich bin zur Stelle, wenn die Flanke kommt oder wenn das Zuspiel passt, ich glaube, das ist einfach unheimlich viel wert. Denn er hat Konkurrenz bekommen in Isak Liedberg, der Schwede, neu dazugekommen von Darmstadt. Er hat sich auch positioniert, er hat genauso wie Kleindienst und wie einige andere auch vier Tore jetzt in der Vorbereitung erzielt. Grundsätzlich kann man sagen, dass sich die Tore, ich glaube, es waren genau 40 an der Zahl, dass sie sich auf viele Schultern verteilen, dass sehr viele Offensivspieler auf drei oder vier Treffer kommen. Also jeder hatte schon so sein Erfolgserlebnis und ich glaube, wie du es gesagt hast, für Tim Kleindienst war das jetzt ein ganz, ganz wichtiges Spiel, ein Signal, dass er bereit ist, jetzt auch gegen Schott Mainz dann entsprechend zu beginnen, weil man hätte jetzt schon so ein bisschen auf den Gedanken kommen können, dass er vielleicht so diese ersten 3, 4, 5 Pflichtspiele, bis dann diese erste längere Länderspielpause kommt, dass er die vielleicht auch noch braucht, um ab und an eventuell auch nur als Joker auf dem Platz zu stehen und dass Isaac Liedberg eben entsprechend beginnt. Aber ich glaube, so jetzt dieses Aston Villa-Spiel, das gibt allen Borussen erstmal ein gutes Gefühl, dass dann eben Tim Kleindienst auch die Mannschaft von Beginn an aufs Feld führen wird als Kapitän, denn als Führungsfigur ist er natürlich von Anfang an eminent wichtig.
Ja, definitiv. Und da muss man sagen, hat sich in der letzten Woche vor dem Aston Villa-Spiel auch nochmal wirklich was getan, offenbar, weil als ich mit der Kollegin Hanna Gobrecht aus dem Trainingslager zurückkam und wir dann da das Fazit gezogen haben, da waren wir schon beim Liedberg als den, der möglicherweise gegen Mainz dann auch beginnen wird. Ich glaube schon, dass es wichtig wäre, Tim Kleindienst auch in diesem Spiel aufzustellen, damit er einfach auch ein Gefühl für das Pflichtspiel bekommt, für den richtigen Wettkampf, auch wenn es nur ein Oberligist ist, auch wenn es nur ein kleiner Gegner ist. Aber ich glaube, ihm tut im Moment wirklich jede Minute gut, ohne ihn zu überfordern. Er ist wahrscheinlich keiner, der dann 90 Minuten durchspielt, aber einfach von Anfang an auch für die Mannschaft. Der Kapitän ist auf dem Platz, der Kapitän, der Anführer, der die anderen mitzieht. Er muss wieder auch diese, sag ich mal, diese Vibes haben, sich in der Mannschaft dann eben auch einzubringen und auf dem Platz zu kommunizieren. Und da ist wirklich jede Minute, die er spielt, sehr, sehr wichtig für Tim Kleindienst. Und darum denke ich auch, dass er der sein wird, der in Mainz beginnen wird. Ich fände es auf jeden Fall sehr richtig. Wobei der Isaac Liedberg da wirklich die Lücke hat kleiner werden lassen. Also ich glaube, dass es bei einem fitten Tim Kleindienst nicht um die Frage geht, dass er abgelöst wird. Aber dass Liedberg es eben geschafft hat, Borussia Mönchengladbach auch ein gutes Gefühl zu geben, falls Tim Kleindienst dann doch mal wieder nicht zur Verfügung steht, dass da eben einer ist, der auch Tore schießen kann, genauso viele wie Kleindienst. Einer, der aber auch die Körperlichkeit mitbringt. Und ich finde, das ist auch ein richtiger Typ. Also da hat sich auch einer der Neuen als einer der Gewinner der Vorbereitung hervorgetan, in meinen Augen. Insgesamt, wenn man jetzt, natürlich ist da die Verletzung von Konoplia, die ihn dann zurückwirft, aber dann eben Hashioka, der sich da sehr gut präsentiert hat. Also da haben sich die Neuen schon ganz gut gezeigt. Lischinski haben wir ausführlich drüber gesprochen, Batz haben wir drüber gesprochen. Also da ist schon einiges gekommen und das, wie gesagt, ist vor allem auch für den Trainer ein gutes Gefühl, in der zweiten Reihe oder eben im Konkurrenzkampf da wirklich was zu haben, mit dem er arbeiten kann. Und dann wird es eben auch für Eugen Polanski drauf ankommen. Ich will jetzt ganz kurz nochmal zusammenfassen. Wir haben jetzt ja sehr ausführlich über Personalien geredet und einen sehr, sehr ausführlichen Ausstellungstipp damit gemacht. Jetzt nochmal zusammengefasst wäre dann unsere Mannschaft für Schott Mainz die folgende.
Aufstellungstipp.
Nicolas, Hashioka, Dix, Leschinski, Ulrich, Sander, Stöger, Honorar, Bolin und Hack und ganz vorne Tim Kleindienst. Das ist unsere Elf, Thomas, für das Pokalspiel bei Schott Mainz am kommenden Sonntag. Und wenn wir jetzt über den Gegner noch kurz reden, das war ja auch Thema beim Familientag auf der Bühne. Also klare Ansage von Ruven Schröder, von Rainer Bonhoff, von Eugen Polanski natürlich. Da gibt's gar kein Vertun. Uwe Kamps hat das auch nochmal deutlich gemacht. Diesen Gegner muss Borussia Mönchengladbach besiegen. Und Thomas, jetzt die Frage an dich. Du wirst gleich noch eine andere Frage von mir bekommen. Aber glaubst du, dass es da eine Sensation geben kann? Oder ist das so, wie sich Borussia Mönchengladbach präsentiert hat, für dich auch, ja, ausgeschlossen ist im Fußball nie etwas, aber sehr, 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 sehr unwahrscheinlich?
Also ich glaube nicht, dass es eine Sensation geben wird und dass Gladbach ausscheidet. Die Borussen haben sich in den vergangenen Jahren, mittlerweile über ein Jahrzehnt, auch schadlos gehalten in der ersten Runde gegen unterklassige Teams ihre Sache sehr häufig sehr souverän gelöst. Eine Ausnahme bildet im Grunde das vergangene Jahr gegen Atlas Delmenhorst, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue, auch damals eben Oberligist, nur 3-2 gewonnen. Aufgrund der Spielanteile und Chancen hätte das Ergebnis deutlich anders ausgehen müssen. Aber es war eben nur ein knappes 3-2 und ich gehe davon aus, dass das dieses Mal nicht passiert, dass die Borussen souverän in die nächste Runde einziehen. Also ich lasse mich jetzt nicht festlegen auf die Höhe des Ergebnisses, wie viel Tore Unterschied da jetzt sein werden. Die Borussen haben, und das ist ja auch nicht in jedem Jahr so gewesen, ja auch nochmal ein Testspiel jetzt vor kurzem gemacht, dass das Ganze so ein bisschen abbilden sollte, diese Aufgabe, die ja jetzt vor ihnen liegt. Eugen Polanski hat nach dem Trainingslager, also zwischen den Härtetests gegen Hoffenheim und Aston Villa, eben noch ein Spiel eingeschoben gegen einen Oberligisten mit der SSVG Velbert. Und eben um das nochmal zu simulieren, dieses Spiel gegen eine Mannschaft, die natürlich individuell viel schwächer besetzt ist, die aber in ihrem kleinen Stadion mit dem Rasen entsprechend vielleicht gewisse Vorteile versucht herauszuziehen, wo das Publikum sie dann peitschen wird. Das mit dem Rasen wird jetzt kein Thema sein, weil Schott Mainz in der großen Arena des Lokalrivalen sozusagen spielt beim FSV. Aber eben, um das nochmal so ein bisschen zu simulieren, und das haben die Gladbacher ordentlich und klar gelöst, haben 2-0 zur Pause geführt. Ich glaube, da geht es ja immer darum, dass man am Anfang zeigt, dass hier heute nichts zu holen ist, dass es keine Chance auf eine Sensation gibt. Also ich denke mal, dass die erste Halbzeit eigentlich die wichtige sein wird normalerweise in diesem Spiel, um eben für klare Verhältnisse zu sorgen. Ja, und in der zweiten Halbzeit ging es jetzt, was das Velbert-Spiel angeht, ja, dann Schlag auf Schlag. Ob das jetzt passiert, das darf man jetzt auch nicht grundsätzlich erwarten. Ich gehe aber von einem souveränen Weiterkommen aus.
So, in dem Fall kein Wundertütenfaktor bei dem Spiel, aber jetzt vielleicht noch so zum Abschluss dieses Podcasts in Minute 50 die Frage, wie viel Wundertüte ist denn diese Borussia aus Mönchengladbach in der neuen Saison? Wie gesagt, die Mannschaft doch sehr, sehr stark verändert, viele neue Gesichter, viele neue Namen, ein neues Spielsystem beziehungsweise ein alt wiederbelebtes Spielsystem und ja, ich glaube auch vieles, was sich im Umfeld der Mannschaft verändert hat. Also Veränderung war das große Motto in der Vorbereitung und in der Sommerpause. Jetzt haben all diese Veränderungen angefangen zu wirken, haben sich in der Mannschaft gezeigt, welche neuen Spieler, wir haben es gerade besprochen, die neuen Co-Trainer haben ihre ihre ersten Marken gesetzt. Das Ganze ist jetzt ins Rollen gekommen und jetzt, Thomas, wirklich die Frage nochmal an dich, wie viel Wundertüte ist denn Borussia Mönchengladbach? Kann man es in Prozenten sagen? Ich würde fast sagen 50-50.
Wow, in Prozenten schwierig. Was ich aber sagen kann, das Wort Wundertüte hat es in den vergangenen Jahren ab und an in Bezug auf Borussia Mönchengladbach gegeben und zwar nicht nur in der Saisonvorbereitung, sondern auch während der Spielzeit, weil einfach überhaupt keine Konstanz da war. Und das ist mal wieder eines der großen Ziele der Gladbacher jetzt vor Beginn der nächsten Spielzeit. Man will konstanter werden, man will in seinen Leistungen stabiler werden, man will intensiver spielen. Diese Ziele hat es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben und jetzt ist halt die Frage, ob es Eugen Polanski in seiner ersten Saison mit einer vollständigen Sommervorbereitung eben halt gelingen wird, diese Sachen zu implementieren im Team. Und das muss ja dann erstmal auch der Pflichtspielstart und die ersten Pflichtspiele zeigen, wie gut das gelungen ist. Das kann man aufgrund der Vorbereitungsspiele einfach nicht herleiten. Was uns aufgefallen ist, es gab viele Trainingseinheiten, wo die Mannschaft im läuferischen Bereich sehr, sehr viel hat tun müssen, wo sie auch nicht geschont worden ist aufgrund der Wetterbedingungen. Es war ja wirklich ein extrem heißer Sommer, den wir jetzt bislang hatten. Das macht jetzt erstmal einen positiven Eindruck. Das gilt es jetzt dann auf den Platz zu bringen. Und ich denke, dass sofort RB Leipzig natürlich ein extremer Prüfstein sein wird. RB gilt als eine der Mannschaften, die eben gerade auch jetzt mit dem neuen Trainer Martin De Michelis sehr, sehr intensiv spielen wird, sehr, sehr pressen wird. Und ja, da wird sich zeigen, wie weit die Mannschaft schon ist. Und wir haben darüber gesprochen. Es sind viele neue gekommen, die hungrig sind, die Gladbach als Chance begreifen, die aber eben keine Bundesliga-Erfahrung haben oder sehr wenig Erfahrung haben in dem Bereich. Profi-Erfahrung ist das eine, Bundesliga-Erfahrung das andere. Also es ist schon natürlich ein ganzes Stück Wundertüte drin. Und die Mannschaft hat sich sicherlich ehrgeizige Ziele in Bezug darauf gesetzt, dass sie das endlich schaffen will, was ihr immer wieder vorgeworfen wird, eben dieses Inkonstante, diese fehlende Stabilität, dieser Wankelmut und das anzupacken und dort besser zu werden, das ist ja, glaube ich, das übergeordnete Ziel. Und wenn das gelingt, dann kommt vielleicht der eine oder andere Tabellenplatz, den man sich weiter nach oben wünscht, dann vielleicht auch sogar, ja, ich sage jetzt nicht von alleine, aber das ist dann eigentlich, wäre es eine logische Folge.
Ja, das glaube ich auch. Das wird wirklich das Entscheidende sein. Wie stabil wird Borussia Mönchengladbach in der kommenden Saison sein? Es gab immer wieder gute Ansätze auch in den vergangenen Jahren und dann kippt es wieder um. Also von daher, das wird die Kardinalfrage sein, was Borussia Mönchengladbach angeht, die wir aber jetzt natürlich nicht beantworten können. Die können wir nur im Rückblick auf die Saison dann beantworten. Jetzt schauen wir erstmal auf das Spiel gegen Schott Mainz. Du wirst mit der Kollegin Hanna Gobrecht darüber berichten. Hanna wird vor Ort sein. Und ja, bin gespannt. Gehe davon aus, dass das eine klare Sache wird am Sonntag. Aber der Fußball ist eben unberechenbar. Die Gladbacher hoffen, dass es keine Auswirkungen auf dieses Spiel hat. So, jetzt haben wir, glaube ich, für den Moment alles besprochen. Wie gesagt, in den nächsten Tagen wird es personelle Meldungen von Borussia Mönchengladbach geben. Das kann jederzeit kommen, ein LWD und ein Gumu. Wird bei uns alles besprochen werden in der nächsten Folge unseres Podcasts. Und Thomas, für heute sagen wir dann mal auf Wiederhören.
Ja, Wiederhören.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de